Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Manche Menschen fallen auf, so wie mein heutiger Interviewgast. Bei ihm reicht wirklich ein Blick. Melone, Weste, super schick angezogen und irgendwo tanzend im Berghain, Sisyphos oder Kater Blau. Günther Krabbenhöft. Viele nennen ihn den coolsten Opa Berlins. Aber das ist eigentlich viel zu kurz gegriffen. Denn hinter diesem Stil steckt ein Leben, das alles andere als leicht war. Ein Leben zwischen Ablehnung, Selbstzweifeln und dem langen Weg, einfach man selbst zu sein. Ich bin Matti Geier und ich wollte wissen, wie wird man mit über 80 zur Club-Ikone? Und vor allem, was musste passieren, damit jemand diesen Mut überhaupt entwickeln kann?
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Wenn ich gesagt habe, dass Günther Krabbenhöft zum Interview kommt, dann wussten viele erstmal nicht, wer das ist. Aber wenn ich gesagt habe, es ist der ältere Herr, der immer so gut gestylt ist, dann wussten immer alle. Diese Schublade magst du eigentlich gar nicht.
Irgendwie begreift das auch immer nicht nur, weil man irgendwie so aus der Komfortzone des Massengeschmacks rausgeht oder so. Ja. Die Jüngeren denken dann immer, oh Gott, wo ist denn der übrig geblieben oder sowas. Ja, ich weiß es nicht, aber Mode interessiert mich nicht oder wer was anzieht, weil das hasse ich eigentlich. Alles, was so eine Veranstaltung ist, wo Massen irgendwie so sind, ob Kleidung oder Veranstaltung, naja, bis auf die Clubs, da sind dann auch viele Leute und das kann ich dann noch ganz gut ab, dann in dieser Masse einzutauchen, sich diesem Beat hinzugeben, ja.
Ja. Sprechen wir auch gleich drüber. Mhm. Ich würde ganz vorne anfangen erstmal. Mhm. Ja. Du bist auf dem Land groß geworden, 1945 geboren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Inwiefern hat das noch deine Familie, deine Eltern geprägt?
Naja, weil auch wenn ich heute zurückschaue, weil verstehen tut man ja das Leben eh immer rückwirkend irgendwie, ne? Man lebt vorwärts. Aber das war so irgendwie, die Leute waren damit beschäftigt, auch meine Eltern, sich eine Existenz aufzubauen, irgendwie das zu vergessen. Ich wusste ja als Jugendlicher oder als Kind ja auch nicht viel davon. Ich wusste, dass irgendwie ein Krieg war, aber das war so ein abstraktes. Das war geprägt, die Zeit eben halt von irgendwie sich wieder neu was schaffen und mit einiger Normalität irgendwie, ja, sich so ein Leben aufzubauen.
Hm. Du hast mal gesagt, du konntest in den Augen deiner Eltern nicht so viel richtig oder gut genug machen. Oder die waren sehr streng. Wo kam das?
Ja, es war geprägt. Es war sicherlich nicht in allen Familien so, aber es war durchaus zu der Zeit ein normales Mittel, um Kinder zu erziehen. Also irgendwie war dann schon immer ganz schnell so eine körperliche Züchtigung irgendwie. Das ist heute kaum vorstellbar, dass auch noch der Lehrer, die er mit dem Stock über die Finger, für manche mag das so klingen, oh Gott, aus welchem Jahrhundert kommt er denn? Ja. Und aber ich habe schon damals gemerkt, dass mich das irgendwie klein halten soll, dass mich das disziplinieren soll, auch. Die Eltern haben auch mit Drohungen uns erzogen und ich war jedenfalls nicht der wilde, junge, böse Bube, der irgendwie alle herausgefordert hat oder so, um dann ja auch alle in Angst und Schrecken zu versetzen und dann wurde ich geschlagen. Nein, ich fand, ich war eigentlich ein Kind, was man still war und in sich gekehrt und durch diese Erziehungsmethoden habe ich mich noch weiter zurückgezogen. Ja.
Also klingt erstmal nicht nach der...
Nee, aber das Gegenstück war eben, und das muss ich sagen, das klingt vielleicht dann wirklich, oh, wie furchtbar. Aber ich habe mir meine eigene Welt geschaffen. Es war also dann, wenn ich meine Sachen erledigt hatte, Schule und so, war ich frei. Ich bin dann in die Natur gegangen und habe dort, ja, so meine Orte gefunden, wo ich so sein konnte, wie ich mich fühlte. Und das hat mir immer geholfen, dass ich so in meine eigene Welt eingetaucht bin.
Aber mit 16 hast du zweimal versucht, dich umzubringen?
Ja, ja. Das hat mich auch immer begleitet, diese Verzweiflung. Ich wusste das ja auch nicht zu benennen. Ich war nur so angefüllt mit einer Traurigkeit und diesem Gefühl, ich gehöre nirgendwo hin, es ist kein Platz auf dieser Welt. Und da ich so auf dem Land war, es gab auch keine Menschen um mich herum, die mir irgendwie ein Vorbild sein konnten oder denen ich mich anvertrauen konnte, zu der Zeit noch nicht. Und das war schon schwierig. Ich fühlte mich also wirklich allein. Ich kannte niemand, der auch nur annähernd in so einer ähnlichen Situation war, wo man sich hätte auch als Kind mal oder als Jugendlicher austauschen können. Später wurde das dann anders, ja.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Ja, die haben darauf reagiert. Die wussten immer gar nicht, wovon ich redete oder was ich fühlte. Ich passte einfach auch nicht so in die Zeit. Ich habe ja noch 3 Geschwister gehabt und ich war eben halt da so der etwas zart beseitete und der etwas in sich gekehrte und passte wahrscheinlich auch nicht so richtig in dieses Bild als Draufgänger in diese Zeit oder so.
Spielt da Sexualität, Homosexualität schon eine Rolle?
Da war das oder? Noch nicht. Nein, nee. Da war das irgendwie, also kein Thema. Es gab ja auch überhaupt nicht irgendwelche Vorbilder oder sowas. Aber
für dich später, in deinen Gedanken meine
ich. Ja, später war das ja immer so. Ich habe auch gedacht, wenn man in so einer Umgebung aufwächst, wo alles so normal ist, irgendwie macht man einen Job nachher und findet nachher eine Frau und dann heiratet man und kriegt Familie. Da fragt man ja nicht, jedenfalls ich nicht zu dieser Zeit, irgendwie ist das ein Modell für mich oder ist meine Sehnsucht irgendwie anders oder wie geht woanders hin? Wenn ich heute drauf gucke, dann denke ich mir, ob mich das eigentlich so stark geprägt hat, dass ich irgendwie gar nicht danach gefragt habe oder mir gar nicht vorstellen konnte, ob es was anderes gibt oder sowas. Und deshalb war das immer meine Sehnsucht. Ich wollte auch Familie haben. Mhm. Vielleicht auch daraus, aus meiner eigenen Situation, in der ich mich befand und wollte das anders machen und wollte glücklich irgendwie nachher leben in Familie oder so.
Und wie hast du es aber dann geschafft, von diesen Gedanken wegzukommen? Oder haben die dich begleitet?
Das ist ein langer Weg gewesen. Das ist ein langer Weg gewesen. Eigentlich bin ich heute, irgendwie in den letzten Jahrzehnten, eigentlich da angekommen, wo ich sage, genauso ist es richtig, genauso bin ich, genau da bin ich angekommen. Und es fühlt sich gut und rund an. Und ich könnte die Welt umarmen. Und das rückblickend zu sehen, was für ein langer Weg das war, mit dieser Verzweiflung und mit diesen Scheitern und auch mit Erfolgen, mich zu trauen, ich selber zu sein und mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken und zu sagen, genau das ist richtig, das sind deine Gedanken, das gehört zu dir und dieses Leben ist dein eigenes Leben, was nicht geprägt ist von Erwartungen von anderen, von der Familie und von der Umwelt und von der Gesellschaft.
Wow. In den letzten 10 Jahren erst.
Naja, wo ich sage, jetzt stimmt das.
Wenn man heute durch Berlin läuft, wirkt vieles selbstverständlich. Clubs, queere Sichtbarkeit, Pride. Aber das war lange natürlich ganz anders. In Westdeutschland wurden homosexuelle Männer noch bis in die 60er und 70er Jahre verfolgt. Es gab über 50.000 Verurteilungen nach Paragraf 175. Ein Gesetz, das aus der NS-Zeit übernommen wurde und noch Jahrzehnte weiterwirkte. Erst 1969 wurde Homosexualität überhaupt straffrei. Und selbst danach blieb sie stigmatisiert. In der DDR sah es zwar auf dem Papier früher liberaler aus, Homosexualität wurde schrittweise entkriminalisiert, spätestens Ende der 80er komplett. Aber gesellschaftlich akzeptiert war sie auch dort lange nicht. Das bedeutet, wer wie Günter Krabbenhöft in den 60ern, 70ern und 80ern zu sich selbst stehen wollte, brauchte vor allem eins. Sehr viel Mut.
Du bist dann erstmal Koch geworden.
Ja. Aber auch das ist so ein Teil von, was die Eltern bestimmt haben. Ja. Ne?
Ach so.
Ich hatte so die Vorstellung, ich wollte Designer werden, weil ich immer, wenn ich mich zurückgezogen habe, habe ich so Beleuchtungskörper, Lampendesigner, würde ich sagen. Habe ich meinen Eltern das gesagt, als es hieß, ich war 15, dann war die Schule vorbei und musste auf dem Land irgendwie einen Beruf ergreifen und so. Es gab keine weiterführenden Schulen oder weiß ich was. Dann waren die Kinder da in unserem kleinen Seelendorf, heute ist das ja alles anders, aber zu der Zeit irgendwie, was willst du werden? Und dann fiel mir sowas ein oder ich wollte mit Kindern arbeiten, Kindergarten oder so. Was ist denn das? Das machen nur Frauen und das ist überhaupt kein Männerberuf. Und Designer hat man, glaube ich, das Wort noch gar nicht gehört oder so. Und da haben sie gesagt, wir haben einen Job für dich. Und dann muss man davon ausgehen, ich war eben halt kein rebellischer Junge. Ich habe das dann gemacht, letztendlich, weil ich auch nicht so diese Kraft hatte, mich zu wehren oder irgendwas dagegen zu halten, weil ich war ja so mit mir beschäftigt, mich zu finden. Mhm. Ja, das hat meine ganze Aufmerksamkeit und Kraft gefunden. Aber irgendwann kam dann mal so der Tag, wo ich mich dann auch aufgelehnt habe, meinem Vater gegenüber. Ich werde das nie vergessen, wenn ich die Augen zumache, dann merke ich immer noch, wie meine Knie gezittert haben und wie aufgeregt ich war. Und ich gesagt habe, das mache ich nicht, auch wenn du das sagst und wenn du mich totschlägst, das habe ich gesagt. Und dann habe ich festgestellt, es ist gar nichts passiert, dann irgendwie als Reaktion vom Vater. Mhm. Und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, irgendwie mich zu wehren, zu widersprechen.
Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber hast du dann deinen Eltern sagen können oder dein Coming Out quasi vor deinen Eltern haben können? Oder?
Mein Vater ist vorher gestorben. Ich habe ja dann geheiratet, war 10 Jahre verheiratet. Ja. 23 war ich und bin mit 33 bin ich dann geschieden worden und da lebte mein Vater nicht mehr. Nein, ich habe der Familie das dann zu dem Zeitpunkt nicht gesagt. Hm. Aber ich habe nicht heimlich gelebt. Ich bin dann später mit meinem Freund zu den Eltern gefahren, wenn wir unterwegs waren. Hallo, dieser Mann war immer da, aber keiner hat was gesagt.
Und da war dein Vater noch am Leben?
Nein, der Vater war nicht am Leben. Nee. Und meine Brüder und Schwester irgendwie. Also ich habe nichts getan, heimlich, habe aber auch nicht darüber gesprochen. Mhm. Ich habe also nicht versucht, irgendwas fernzuhalten von dem. Jeder hat das dann gewusst oder so. Ja, wer nicht gerade so ganz aus dem Moostopf kam. Aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis, irgendwie zu sagen, so und nun wisst ihr, weil mein Leben war so.
Jetzt springen wir so ein bisschen hin und her. Ich habe auch gelesen, du wurdest gemobbt in deinem Beruf als Koch, gerade am Anfang.
Ja, ich würde sagen, damals, glaube ich, hieß es gehänselt. Man wurde immer gehänselt, über sich den lustig machen und ihn irgendwie nicht ernst zu nehmen und ihm immer wieder sagen, hey, kleines Mädchen oder wer bist du? Und also das war schon schwierig, aber das habe ich auch immer schwer ausgehalten. Heute weiß ich, also ich fand mich schwach, weil ich mich nicht wehren konnte. Heute weiß ich, dass ich trotz da eigentlich stark gewesen bin, dass ich trotz dieser Situation da geblieben bin. Mhm. Also in diesem Fall nicht da geblieben, weil während der Arbeit bin ich auch einmal abgehauen, weil dieser Druck auf der Arbeit, ich bin wirklich während der Arbeit abgehauen und bin irgendwie, habe mich wie betäubt auf dem Weg gemacht. Ich bin gelaufen in Hannover, irgendwie bis nach Peine und irgendwann habe ich da verzweifelt und heulend auf dem Bahnhof in Peine gesessen und dann hat irgendeine Frau irgendwie sich um mich gekümmert, gefragt, was los ist. Dann wurde die Polizei gerufen und dann wurden meine Eltern benachrichtigt. Und dann war wieder das, was ich schon kannte. Keiner hat gefragt, irgendwie, was ist mit dir los? Was ist da passiert? Sondern irgendwie nur dieser stumme Vorwurf, so, du musst uns nur Sorgen machen. Oder so. Dann denke ich immer, ja, heute. Aber ich habe eigentlich immer mir gewünscht, dass die ja vielleicht sagen, was hast du oder so. Ja. Aber es war nicht.
Wenn du sagst, rückblickend schwach, vielleicht ja auch, weil du dich selber damals noch nicht gefunden hast.
Ja,
ne?
Klar. Ja. Ich sehe, ja, das wird viel miteinander verwoben gewesen sein, ja.
Jetzt haben viele durch diese TV-Serie The Bear, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, sagt ja nichts, nee, du hast ja keinen Fernseher, hast du gesagt. Da geht es um Köche. Und wie stressig es ist, in der Küche zu arbeiten.
Aber hallo, ja. Also das ist nichts für Chorknaben sowieso nicht. Und das ist, glaube ich, mit Arbeit auf dem Bau zu vergleichen, zumindest mit dem Ton, der da herrscht oder weiß ich was. Ja. Und wenn ich heute mich daran erinnere, wenn die Kochsendung, also das ist, natürlich ist das ein kreativer Beruf, ich mache das ja auch gerne letztendlich, ja, weil es ja auch etwas ist, was auch Menschen zusammenführt und meine Freunde und wie schön dieses Ergebnis ist, wenn ich dann Gäste einlade.
Welches Essen bereitest du besonders gerne zu?
Kalbsscheiben, also mit dem Knochen, da wird dann eine tolle Cremolata dazu gemacht, also mit Knoblauch und Petersilie und Zitronenzesten. Osobuco ist es ja natürlich. Okay.
Hast du in Berliner Restaurants gearbeitet, die es noch gibt, die man kennt?
Nein, nach der Trennung irgendwie bin ich nicht mehr so in den Hotels gewesen, weil meine Tochter hat dann bei mir gelebt. Also sie konnte sich immer bewegen zwischen Mutter und Dings, aber der Lebensmittelpunkt war dann beim Papa und ich habe mir dann einen Job gesucht, der mir ein bisschen mehr Freiheit gibt, wo ich nicht abends oder nachts arbeiten musste.
Was war's?
Und ein bisschen regelt. Und das war, nachher zum Schluss habe ich gekocht für die Ballettleute und Sänger und Mitarbeiter der Komischen Oper.
Ah, okay. Ich frage mich, war dir nicht bewusst, dass du auf Männer stehst oder hast du es verdrängt?
Ich habe immer auch mal mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, sag mal irgendwie, hast du irgendetwas vermisst? Hast du irgendetwas an mir festgestellt? Wie war unser Sexleben und so? Und ich weiß nur, dass wir das schon heiß getrieben haben und deshalb war das... Ich weiß, es gibt viele Varianten. Es gibt Leute, die das von Anfang an wissen und irgendwie dann trotzdem heiraten und da unglücklich sind oder so, kann ich nicht sagen. Ich habe danach auch noch lange mich dagegen gewehrt, zwischen der Feststellung, dass ich da rumgemacht habe, dass ich irgendwie sage, hey, das funktioniert. Ich habe also ja ein paar lockere Beziehungen gehabt, bis ich mir das irgendwann doch eingestehen musste, dass es so ist, wie es ist. 80, 81.
Ach so. Ja. Ja. Und wie war dann der Prozess dahin und in dieser Ehe?
Ja, das war wirklich, wenn ich darüber spreche, das hat uns natürlich allen den Boden unter den Füßen weggehauen, weil das war irgendwie auch für mich eine Katastrophe und für die Familie und meine Frau sowieso. Und ich kann immer nur dem Herrgott danken oder dem Himmel danken oder wem auch immer irgendwie, oder nein, es ist Quatsch, meiner Frau danken, dass sie das wirklich, dass sie mich eher noch unterstützt hat und mich auch getragen hat in dieser Verzweiflung.
Ihr seid in Kontakt Zeit. Geblieben.
Ja, immer. Wir haben ja dann auch Enkelkinder, mit denen verreist. Und auch meine Ex-Frau wird nachher mit, ist auch in unserer Ohren-WG mit. Und also wir sind immer verbunden geblieben, okay. Ja.
Aber deine Tochter, wie hat die denn damals reagiert, weißt du es noch?
Ja, doch. Das ist ja das Tolle, dass die Kinder, die so dann betroffen sind, die war wirklich die dollste irgendwie Befürworterin und Kämpferin gegen Schwulenmobbing oder weiß ich was. Die Jungs, die Probleme mit hatten, die flogen aus ihrem Freundeskreis raus oder die hat die zur Brust genommen. Und das war für sie so normal, ja. Und als ich, glaube ich, das erste Mal meinen Freund mit nach Hause gebracht hatte und der da übernachtet hat, dann stand sie da morgens vorm Schlafzimmer, in der Schlafzimmertür und sagte, ey, das ist mein Vater, ja, letztendlich. Und du musst mich fragen, ob er da liegen darf, ja. So. Und das fand ich schon wunderbar, schön, dass meine Familie so reagiert hat. Und
Na schön. Wann bist du nach Berlin gekommen?
68.
Was hat dich damals fasziniert an Berlin?
Naja, diese Möglichkeiten, du musst bedenken, also ich komme vom Lande. Ich hatte mich beworben auf der Hamburg-Amerika-Linie. Ich wollte irgendwie schippern als Schiffskoch von Hamburg nach New York. Und die Besetzung der Stellen war aber schon geschehen und die haben meine Bewerbung da behalten. Ich hatte noch ein halbes Jahr Zeit und musste die überbrücken und dann bin ich nach Berlin gegangen. Mhm. Und ja, da bin ich dann abgetaucht in dieses Leben irgendwie. Berlin, ja, man hat auch da vom Land ab und zu mal was gehört, weil ich hatte eine Tante, die aus Berlin uns ab und zu besucht hat auf dem Dorf und das fand ich schon immer toll, habe ich da gesessen, wenn die kam, die hatte rot lackierte Fingernägel, Lippenstift, was ich so aus vom Lande von den Frauen da gar nicht kannte und so und ich habe die immer irgendwie angestarrt wie eine Person von einem anderen Stern, weil sie war so elegant und rauchte und all das, was man eigentlich so zu der Zeit nicht gemacht hat. Und bei der Tante Röschen, da durfte ich dann die erste Zeit unterkommen.
Wo war das? In Berlin?
In Berlin, im Wedding, in der Torfstraße.
Und bist du damals schon öfter in Clubs gegangen?
Nein, da war noch irgendwie ein ganz anderes Leben. Ja. Ich habe dann, als ich meine Frau da kennengelernt habe, wir hatten irgendwie, wir waren so beide wie Rettungsringe füreinander. Ja, wir haben uns getroffen und das hat so gefunkt und wir kamen beide aus schwierigen Verhältnissen und haben unser Leben so gemacht. Meine Frau war auch längere Zeit im Heim gewesen und dann haben wir uns gegenseitig unterstützt. Sie hat ihre Hauptschule nachgemacht, hat die mittlere Reife nachgemacht und hat dann an zu studieren gefangen. Wir haben also gemerkt, welche Potenziale eigentlich wir hatten, die irgendwie nie so zum Tragen kamen oder die wir gar nicht wussten, dass wir das alles in uns haben. Und wir haben uns auch so mit Kleidung ausgedrückt, war auch eine wilde Zeit, ja. Gott sei Dank gab es noch nicht das Smartphone, wo man von jedem und allem ein Foto gemacht hat. Also ich habe sicherlich manchmal auch daneben gelegen, aber ich fand das toll zu experimentieren. Ja. Aber heute weiß ich, dass das alles auf der Suche war nach so einer Stimmigkeit, zu meiner Person. Irgendwie gehörte die Kleidung dazu. Und ich sage heute auch immer noch, Kleidung ist für mich der Rahmen einer Persönlichkeit. Ja. Also, und wenn einer sagt, es geht mir so am Hintern vorbei, irgendwie, was ich anziehe, aber ob er es will oder nicht, er schickt ja eine Botschaft nach draußen. Ja? Wie auch immer die aussieht, aber eine Botschaft ist immer.
Wie muss man sich dich vorstellen in den 70ern oder Ende der 60er in Berlin? Elegant oder eher verrückt?
Nein, da war ich anders. Ich habe experimentiert. Ne? Ja. Ich habe alte Overalls angezogen. Ich weiß noch, ich hatte so einen von der Lufthansa irgendwie so weit oder so aus Fallschirmseide diese Monteuranzüge. Ich habe also irgendwie immer mein eigenes Ding gemacht und es gab am Halen See so den ersten FKK-Strand. Da sind manchmal, glaube ich, Touristenbusse auch dran vorbeigefahren, um diese Nackten anzugucken. Und dort, das fand ich auch toll, habe ich mit meiner Frau da gesessen. Und wenn man mal einen Babysitter hatte oder ich war alleine mit anderen Freunden da und haben da FKK gemacht, so mitten in der Stadt. Aber ich saß dann immer da und habe, also nicht immer, aber ich habe oft gesessen, weil ich meine Kleidung irgendwie so neu gestaltet habe. Ich hatte dann so alte Herrenwesten von alten Anzügen. Da habe ich dann mit dem Stickrahmen hinten Flamingos oder weiß ich was drauf gestickt, um sie dann zu tragen. Oder hatte so eine alte Weste aus der Puster irgendwie aufgegabelt und habe wirklich, also das wäre der passende Job gewesen. Stylist, glaube ich. Es hat mir so einen Spaß gemacht, wie man mit Kleidung irgendwie sich verändern kann. Ja. Man bekommt manchmal eine andere Haltung und so. Aber ich fand das schon immer gut. Aber ich wollte nie in der Masse mitschwimmen. Ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Ja.
Hätte.
Aber ich beschäftige mich schon immer manchmal mit diesem Gedanken, was wäre, wenn man plötzlich irgendwie einmal im Leben eine Möglichkeit hat, im Traum Räume zu begehen und Sachen zu machen, die du nicht getan hast. Ein verpasster Anruf, eine verpasste Verbindung. Wie wäre dein Leben in welche Richtungen gegangen? Ich finde solche Gedankenspiele immer wunderbar und auch sehr kreativ.
Spannend. Und du hast dich dann auch für HIV-Hilfsorganisationen und in der Sterbebegleitung eingesetzt, engagiert.
Es waren dann auch die 80er Jahre und da war die Zeit natürlich, HIV trat auf AIDS, diese Krankheit. Keiner wusste irgendwie, man war auch am Anfang noch unsicher, ist das ansteckend oder wie geht das und weiß ich was. Aber ich habe auch immer in meinem Leben, und das kommt auch daher, weil ich selber so das Gefühl hatte immer, ich stehe draußen vor. Ich hatte immer dieses Gefühl, alle Leute, die hatten gleich von vornherein einen besonderen Bonus, eine Sympathie von mir, die von anderen abgelehnt wurden und die so in der Gesellschaft nicht so anerkannt waren oder so. Das hat bei mir immer dieses Gefühl rausgebracht, ich müsste mich da solidarisieren, ich müsste Flagge zeigen. So.
Ja.
Und dann ist aber auch zu der Zeit meine Schwester gestorben. Und das war dann auch nochmal ein Grund, wo ich gemerkt habe, Mensch, das Leben findet auf dünnem Eis statt. Damals hieß es ja so immer, das wäre die Schwulenseuche und weiß ich was. Aber dann tauchte ja auch bald auf, dass das auch andere getroffen hatte, auch Heterosexuelle in ihrem Sexualleben und so. Mhm. Und ich habe also diese Ausbildung gemacht zur Sterbebegleitung. Mhm. Und dann habe ich dann auch ein paar Jahre Ehepaare betreut, die an HIV hatten und dann erkrankt waren und habe sie bis zum Tod begleitet, ja.
Wie waren denn die 80er Jahre für dich dann in Berlin?
Ich meine, Berlin war ja auch wirklich so eine Spielwiese für so andere. Also war noch ein bisschen überschaubarer, ja. Heute ist irgendwie die Stadt eins und damals war dann noch dieser kleine Teil irgendwie West-Berlin, überschaubar und man hatte seine festen Orte, wo man hingegangen ist. Man musste sich eigentlich gar nicht so groß verabreden. Hm. Es hört sich nach Dorfcharakter an, aber es war tatsächlich so.
Ja, so
irgendwann hat man für sich auch gefunden, welche Lokale einem liegen, was einen inspiriert und so. Und da ist man dann hingegangen und hat dann die Gleichgesinnten, die so Gleichdenkende. Aber das ist auch etwas gewesen, was sich dann auch umgekehrt hatte. Ich wollte nicht mit Menschen immer nur zusammen sein, die gleich denken wie ich. Ja, das ist vielleicht ganz nett, weil dann kannst du dich so ergehen in dieser Gemeinsamkeit. Aber ich wollte eigentlich mit anderen Positionen, mit anderen Gedanken mich auch auseinandersetzen. Und das ist auch etwas, wo ich heute für plädiere, dass wir auch, wenn manchmal irgendwie es so ist, dass man denkt, ich kann das gar nicht hören, dann dass ich sage, du, das ist nicht meins und ich verstehe dich, das auszuhalten. Es gibt natürlich Grenzen, aber die müssen dann schon wirklich fast ein Fall dann sein für das Gesetz und für, aber alles andere, denke ich mir, sollte man aushalten. Muss man nicht aushalten, aber ich bin so, weil ich möchte frei sein und ich möchte das dem anderen auch zugestehen.
Ja. Raus aus der eigenen Bubble.
Ja, genau. Ja, ja, das ist immer aus der Blase. Das ist immer genau auch mein Punkt, wo ich sage, bewegt euch da mal raus und dann versucht wenigstens mal zuzuhören, was den anderen bewegt, warum das so und so und so ist. Ja.
Aber hattest du Lieblingsorte in Berlin damals, 80er, 90er?
Ich bin nicht so oft tanzen gewesen. Ich war, also was ein Ort war, war für mich irgendwie das Axbachs in der Leibnizstraße. Und dann waren diese Disco im Dschungel natürlich nachher auch, der legendäre. Und es war auch ein tolles Erlebnis, fast genauso schön, als ich das erste Mal ins Berghain gegangen bin, viel, viel, viel später.
Wie alt warst du da, als du das erste Mal im Berghain warst?
Naja, das ist für jetzt für, irgendwie war ich 69.
Ja.
Ja. Aber davor, es gab ja auch noch andere Läden wie Kater Blau und Tresor und weiß ich was alles. Also ich habe das dann ganz exzessiv, weil das macht mir so eine Laune, weil ich finde diese Energie, die ist so gewaltig und die erzeugt bei mir auch diese Energie, diese Lust aufs Leben und auch am Rad drehen und dass es so aufgehoben ist, so. Das ist so alterslos für mich letztendlich. Und ich weiß ja, egal wo ich heute auftauche, bin ich wahrscheinlich immer der Älteste. Aber es war ja schon immer auch so Thema von jungen Leuten, auch von mir. Man sagt, boah, wo wollen wir da hingehen? Da sind ja nur die Jungen oder so. Wir haben überhaupt keinen Ort, wo wollen wir da tanzen gehen? Heute weiß ich, also man muss, wie gesagt, raus aus seinen Schubladen denken, muss da hingehen, wo man das Gefühl hat, da gehöre ich hin. Und ich habe das Gefühl, da gehöre ich hin, weil es genau meinem Lebensgefühl entspricht.
Wie war dieser erste Clubbesuch? Bist du da so zufällig reingerutscht und hast gemerkt, hier bin ich richtig oder hast du dich entschieden, jetzt probiere ich das mal? Oder?
Also ich hatte das natürlich schon im Kopf, ich wusste, dass das Berghain so ein Club ist. Aber wie so viele Dinge im Leben habe ich mich immer später aufs Finden konzentriert, nicht aufs Suchen, dass ich irgendwie so gezielt irgendwie einen Weg gegangen bin, der genau dahin führt oder so. Ich war offen, meine Antennen waren ausgefahren für die Dinge, die um mich herum sind und deshalb kommen manchmal so viele Dinge auf einen zu. Und in diesem Fall waren das auch zwei reizende junge Mädels, die mich ansprachen, auch wieder mal auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor und haben gesagt, ey, du siehst ja cool aus, wo gehst du denn hin? Da habe ich gesagt, ich war auf dem RAW-Gelände verabredet. Da gab es mal so eine Veranstaltung irgendwie, wo man sich so locker, so Streetfood, glaube ich. Da waren so die ersten kleinen Buden mit dem Streetfood. Und dann, wer Lust hatte, der hat Musik gemacht. Mhm. Es war also so eine offene Partyreihe da. Da habe ich mich immer rumgetrieben. Da habe ich gesagt, da will ich hingehen. Und da haben die gesagt, wir gehen jetzt ins Berghain. Willst du nicht mit? Ich gesagt, das ist dieser Moment. Ja, habe ich gesagt, ich sage nur noch meinen Freunden ab und dann komme ich mit. Und dann stand ich da eine halbe Stunde später mit den beiden Mädels vor der Tür und war ganz gespannt, was da passierte. Die wurden gefragt, die waren auch noch sehr jung, ob sie schon das Alter hätten. Ja, 21 waren sie. Und ich stand ja neben ihnen und dachte nun, ich müsste witzig sein und habe gesagt, aber mich fragen sie jetzt nicht, wie alt ich bin. Ne? Doch, das wollen wir jetzt wissen. So, habe ich denen das gesagt und dann haben die beiden Mädels mich so richtig im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand genommen und haben mich ihren Freunden vorgestellt, die da waren und haben gesagt, hier, den Günther, den haben wir jetzt gerade kennengelernt oder so und der will sich das mal angucken. Ich glaube irgendwie, und da war ich natürlich auch irgendwie sofort von denen also neugierig beäugt und dann, ja, was soll ich sagen, irgendwie war ich dann 8 Stunden da, hat mir die Seele aus dem Leib getanzt und bin dann, weiß ich was, ganz spät abends wie so total beschwingt und beseelt, wie ein Luftkissenboot, sag ich immer, weil das genau das entspricht, 10 Zentimeter über der Erde nach Hause geschwebt und habe gesagt, wie geil war das denn? Ja, und das will ich jetzt öfters haben, und habe dann auch exzessiv irgendwie diese Clubs abgeklappert. Ja. Ja. Vorher noch, bevor ich den Berg noch schnell ins Watergate oder dann noch in Carter Blau, Sisyphus später und About a Blank und Wilde Renate und irgendwie all, wie sie heißen, gab es noch viel mehr. Naja, Berghain ist nochmal so besonders, aber es gibt natürlich auch, wo ich gerne hingehe, vor allen Dingen im Sommer, weil die so einen tollen Außenbereich haben. Und eigentlich auch, das ist auch immer interessant, jeder Club hat eine bestimmte Sorte Fans da, ja? Und dann ist das Sisyphus gewesen. Ist mehr ein bisschen hippie-mäßig, aber wunderbar. Und ich gehe ja immer am Tage hin irgendwie, weil am Anfang habe ich auch die Nacht noch mit einbezogen, aber das habe ich nicht lange durchgehalten, weil das passt mir nicht, dass man bis um 1 Uhr wach bleiben muss, um überhaupt hinzugehen.
Nee.
Ja, denke ich immer, das hat was mit meinem Alter zu tun, aber auch die etwas Jüngeren, die 40-Jährigen, die stöhnen schon. Ja, irgendwie, dass das irgendwie.
Ich habe da schon mit 30 drüber gestöhnt.
Ich meine, die armen jungen Leute, die um Mitternacht hingehen, die müssen sich ja auch zum Vorglühen treffen, die müssen ja auch irgendwie schon Party machen, damit sie wach bleiben. Also es ist ja nicht so, dass sie aus dem Stand heraus sagen, es ist 1 Uhr, ich gehe los oder so. Man trifft sich ja vorher, um die Zeit noch abzukürzen, bis es losgeht.
Genau.
Ja? Also ich denke mir, das ist einfach nur irgendwie so eine Entscheidung oder irgendeine Entwicklung. Und es gab ja mal so eine Partyreihe, da war ich natürlich auch Gast. Morning Glory Will, das war das vor dem Arbeiten zu tanzen. Mhm. Irgendwie auch auf dem RAW-Gelände war ich auch gleich ein Fan von und bin dann da um 6 Uhr hingegangen und habe dann drogenfrei und alkoholfrei getanzt. Das fand ich toll. Also in Berlin, in dieser großen Stadt, gibt es doch, glaube ich, für alle Varianten irgendwie so ein Publikum.
Ja, also du trinkst gar keinen Alkohol und nimmst.
Nee, wenn ich tanze nicht, aber auch so im Alltag vielleicht mal, wenn ich irgendwie zum Essen eingeladen bin, ein Glas Wein, aber das war es dann auch schon.
Ja. Wurdest du jemals abgelehnt vom Türsteher?
Das sollen die sich nicht wagen, nein, das war es nicht.
Okay.
Das ist Altersdiskriminierung. Genau.
Und ab wann hast du angefangen, dich so sehr modisch und stylisch zu kleiden, weg vom eher experimentierfreudigen zu sehr elegant?
Ja, weil ich irgendwie für mich festgestellt habe, also ich finde, man kann nur stilvoll älter werden. Also ich meine für mich, ich habe vielleicht zu viel Hollywood-Filme gesehen früher, das kann sein. Aber für mich, auch wenn die Leute manchmal fragen, hast du denn keinen Jogginganzug oder so, wenn du zu Hause bist? Sag ich, nee, das habe ich nicht. Aber ich habe wirklich einen wunderbaren Morgenmantel, also nicht ein Bademantel oder so, sondern ein Morgenmantel, wie Gary Grant oder Paul Newman oder weiß ich was, all diese Hollywood-Größen in irgendwelchen tollen Filmen getragen haben. Und das ist für mich der Gipfel der Schönheit, da den ganzen Tag drin rumzulümmeln und wirklich am Spiegel vorbeizugehen, um mich selbst zu grüßen oder so. Also das ist wirklich schön. Der Hammer. Also ich meine, man kann ja die Kleidung oder das Rad nicht neu erfinden oder so. Ich finde einfach schön gekleidet zu sein, irgendwie, ich finde, das macht auch was mit einem. Und außerdem bringe ich ein bisschen Glanz oder weiß ich was, oder ein bisschen Schönheit ins Stadtbild oder so. Aber das mache ich ja nicht dafür. Aber ich weiß nur, dass ich es heute transportiere.
Ja.
Aber ich mache das ja für mich, weil ich es selber toll finde. Ich finde es richtig cool. Also mich im Jogger oder im Hoodie zu sehen oder so, also denke ich mal, wie wenig glamourös, aber die Deutschen können das auch sowieso, glaube ich, nicht so richtig. Also das muss alles irgendwie praktisch sein. Die muss reichen vom Morgens zur Arbeit gehen bis zum Theater. Mhm. Ja, schade irgendwie. Aber auch okay. Jeder soll das machen, wie er sich das vorstellt.
Nach seiner Fasson.
Ja.
Aber ich muss gerade an Karl Lagerfeld denken.
Ja.
Wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren oder so.
Ja, ja, genau. Ja, aber ich meine, ich gehe auch ins Fitnessstudio und dann werde ich natürlich auch nicht mit Hut und Schleife dahin gehen und so. Ich glaube, da gibt es gar keine Bilder von. Aber ich habe ein Bild irgendwie, wo ich vor den Geräten stehe. Aber meine Oma hat schon immer auch so gesagt und meine so Dinge, die man jeden Tag in der Hand hat. Also egal was, es muss eine Schönheit für mich, das bestimmt man ja selber. Es muss, natürlich habe ich auch schon aus dem Zahnputzbecher Sekt getrunken und aber das ist ja möglich, aber auf Dauer sicherlich nicht so mein Ding oder sowas. Mhm. Ja, ich liebe Schönheit, weil ich finde, Schönheit ist nicht oberflächlich. Oberflächlich ist es nur, wenn man die Dinge irgendwie oder das Äußere nur auf darauf konzentriert oder sowas. Ja, aber Schönheit finde ich etwas Wunderbares, weil es nährt auch so ein Gefühl und die Sinne. Ich finde, es ist toll. Ja.
Was wünschst du dir für Berlin? Wenn wir von Schönheit sprechen, vielleicht, weiß nicht.
Ja, ich wünsche mir in Berlin, das können sich ja vielleicht viele nicht vorstellen. Es ist ja eigentlich in dieser Zeit alles möglich. Ich würde viel mehr, dass die Leute wirklich rausfinden, wer sie sind und auch danach leben und sich danach kleiden und nicht irgendwie so in der Komfortzone des Massengeschmacks oder der Masse bleiben. Weil jeder ist einzeln und besonders. Und das muss sich doch auch in vielen Dingen auch niederschlagen. Nicht nur im Gedanken. Auch da liebe ich ja Abwechslung. Auch wenn ich sie dann nicht zu meinen eigenen Gedanken mache. Aber ich bin neugierig darauf, ja. Und ich gehe auch auf die Leute drauf zu. Auch die jungen Leute. Weil auch da gibt es Leute, die haben komischerweise einen Glanz, eine Aura. Mhm. Ich erkenne das. Und dann gehe ich hin und die haben vielleicht sogar das, was ich bei anderen gar nicht so gut finde oder so, weil es grundsätzlich nicht so mein Ding ist. Aber dann schaffe ich es, dahin zu gehen und sage, dass irgendwie du bringst das zum Leuchten. Du zeigst ja etwas, dass da mehr dazu gehört, als wie, dass ich Sachen nur anhabe und denke, ich habe damit irgendwie einen bestimmten Glanz oder ich transportiere was damit. Das ist wichtig und das würde ich mir mehr wünschen. Und dass die Leute miteinander reden natürlich, ja, und sich wahrnehmen und mitbekommen, dass sie nicht alleine auf dieser Welt sind, auch immer wieder ein Thema für mich. Weil manchmal komme ich darauf zurück, ich bin so groß geworden, da wurde es dressiert. Ne? Steh auf, sitz gerade, mach dieses und so. Habe ich immer gehasst, hassen alle. So, heute weiß ich aber, dass bestimmte Dinge durchaus Sinn machen, weil sie das Zusammenleben einfach einfacher, leichter und unkomplizierter machen. Ja, und das muss ich einfach auch feststellen, dass es so gewisse Dinge einfach das konfliktfreier machen, das Miteinander, indem man einfach freundlich ist und weiß ich was. Und durchaus auch mal in seiner Tasche oder in seinem Beutel, den man mitschleppt, paar Hände voll Freundlichkeit hat und ein Lächeln, ja.
Heute lebst du in einer WG in Kreuzberg. Wie kann man sich diese WG vorstellen?
Also wir haben jeder eine Wohnung, es ist eine Haus-WG. Wir haben gemeinsam dieses Haus aufgebaut. Es sollte abgerissen werden, es sah auch dementsprechend aus. Wir hatten aber einen Traum, wir hatten eine Vorstellung, nicht im Alter isoliert irgendwo zu leben und gemeinsam ja zu diesem Zeitpunkt etwas zu schaffen, was uns durch den Alltag trägt. Es waren unterschiedliche Leute mit Kindern, ohne Kinder, Familie, komplette, es war alles dabei, unterschiedliche Berufe. Hm. Wir wohnen jetzt fast 40 Jahre da auch. Ja. Und ja, jetzt sind die Kinder, die als Kinder da mit eingezogen sind, mit ihren Eltern. Eltern sind welche gestorben und jetzt sind die Kinder mit ihren eigenen Familien da, sodass auch wieder Kinderlachen durchs Haus zieht.
Und ja. Hast du dann sind da ein paar Kinder dabei, die jetzt auch im Clubalter sind und die mit dir
ausziehen? Naja, da gibt es einen, der eine legt auch auf und da sagt mir dann immer, ja, Günther, ich lege auf oder so, kommst du mal vorbei und so. Ich sage, ja, das mache ich, ja.
Ja, ja. Ja, schön. Ja. Was ist das Coolste, was jemand zu dir gesagt hat?
Dass ich so eine Inspiration bin. Ich kann das nicht im Einzelnen sagen, aber ich kriege so viele, auch von den jungen Leuten, tolle Zuschriften und dass die mir was schreiben, weil sie merken, ey, der Alte, der ist irgendwie nicht der Alte, den ich irgendwie im Kopf habe in irgendeiner Schublade. Alter Schutz vor Coolness, nicht, sage ich immer. Und ich versuche ja, mich nicht anzubiedern oder so. Und das merken auch die Leute, das ist so. Und dann ist das echt und nicht komisch und nicht peinlich, sondern authentisch. Ja. Und das ist auch immer, was ich den Leuten sage. Sei du selbst, verstehst du? Finde das heraus und sei authentisch und spiele nicht eine Rolle.
Punkt. Schönes.
Ja, das Wort zum Sonntag, genau. Auch am Mittwoch.
vielen Dank.
Bitte gerne.
Günther Kramhöft hat sich sein Leben zurückgeholt mit Stil, mit Haltung und mit einer Klarheit, die man nicht lernen kann, sondern leben muss. Seine Geschichte zeigt, es ist nie zu spät, man selbst zu werden. Wenn ihr noch mehr über ihn wissen wollt, dann könnt ihr sein Buch kaufen. Sei einfach du, zum Jungsein bist du nie zu alt, heißt es. Und in der nächsten Folge reisen wir einmal um die halbe Welt und wieder zurück nach Berlin mit Teresa Casanueva. Von Kuba in die DDR, von der Berliner Mauer zur Eastside Gallery. Eine Geschichte über Kunst, Systeme und die Frage, wie man Grenzen überwindet. Ich bin Matti Geier und wir hören uns beim nächsten Mal.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.